SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Heute mit Nadine Gode. Hallo. Plastik ist aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Und was es für uns so praktisch macht, dass es langlebig ist und widerständig, das wird in der Umwelt zum Problem. Denn statt sich biologisch zu zersetzen, zerfällt es in immer kleinere Teilchen. Bis zur völligen Zersetzung können mehrere hunderte bis tausende Jahre vergehen. Inzwischen sind unsere Meere also voll davon. Schätzungen vom WWF zeigen, aktuell schwimmen 80 bis 150 Millionen Tonnen Plastik in unseren Ozeanen. Über Meeresströmungen wird dieser Kunststoff über weite Strecken transportiert und verbreitet sich in alle Winkel des Meeres. Das weiß auch Laura Griestop, sie ist Referentin beim WWF und Expertin für Plastik und Verpackungen.
Man hat Kunststoffe schon nachgewiesen im Marianengraben zum Beispiel, am tiefsten Ort der Erde. Man hat es auf den entlegensten Inseln nachgewiesen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es an allen Orten dieser Welt mittlerweile zu finden ist.
Wo das Plastik überall herkommt, was es so gefährlich macht und welche Lösungen es gibt, das hören Sie gleich direkt hier im Globalgespräch. Wir kennen diese Bilder von Plastikinseln vor den Küsten, aber Plastik einfach wieder aus dem Meer herausfischen, das geht nur mit großem Aufwand und wenig Erfolg. Zudem bleibt die Frage offen, welche Auswirkungen so ein erneuter Eingriff auf das Ökosystem hat. Und obwohl das Problem also im Meer ist, findet sich die Lösung nur an Land. Darüber habe ich vor der Sendung digital mit Laura Griestop vom WWF gesprochen. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit viel damit, wie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Kunststoff aussehen könnte.
Global, das Gespräch.
Frau Griestop, woher kommt denn überhaupt das ganze Plastik im Meer?
Die Produktion und unser Verbrauch hat sich in den letzten Jahrzehnten exponentiell erhöht. Also während es in den 1950er Jahren noch 1,5 Millionen Tonnen waren, sind es jetzt 400 Millionen Tonnen. Also die schiere Menge, die da auf der einen Seite existiert, gekoppelt mit dem Mangel an Abfallmanagementsystemen, die wir weltweit haben. Also vor allen Dingen natürlich in südostasiatischen Ländern, aber auch in ganz vielen anderen Ländern, gibt es einfach nicht die Systeme, um diese Sachen zurückzuholen. Das sind häufig Verpackungen, das sind aber auch Einwegkunststoffe ganz generell. Und daher kommt dann quasi das Problem, wir produzieren viel zu viel, wir können es nicht im Kreislauf führen, wir können es nicht zurückholen. Über die Flüsse, über die Deponien, die nicht gesichert sind, wird es dann durch Regenfälle, Monsunfälle eingetragen und so landet es dann letztendlich im Meer.
Und kann man da so ein bisschen einordnen, was das für Plastik ist, was da bei uns im Meer landet?
Ja, genau, also insgesamt, da schwanken die Zahlen, gehen wir von 19 bis 23 Millionen Tonnen pro Jahr aus, Tendenz steigend. Ungefähr 70% sind Einwegkunststoffe, davon ist ein ganz großer Teil Verpackungen. Das sind Flaschen, das sind aber auch die sogenannten Sachets, das sind so ganze Kleinstverpackungen, die in manchen Regionen viel herausgegeben werden. Leichtverpackungen, also dünne Folien sind auch ganz viel mit dabei. Das sind die 70%. Und dann haben wir noch so 20% Mikroplastik, was zum Beispiel entsteht aus dem Abrieb von Textilfasern, was aber auch Abrieb von Reifen zum Beispiel ist, was auch Mikroplastik generiert. Und dann haben wir noch mal einen Prozentsatz, ich glaube, das waren dann so rund 7% Fischerei-Equipment, ne? Also Netze, Nylonnetze zum Beispiel, alles, was da über Bord geworfen wird oder vielleicht auch einfach im Meer verbleibt, weil es abreißt, Materialschäden und so.
Jetzt klingt Plastik in der Umwelt ja nie besonders gut. Warum ist es denn im Meer aber so ein besonders großes Problem?
Wir haben eine große Studie gemacht, das war 2022 mit dem Alfred-Wegener-Institut. Und da haben wir uns die Auswirkungen auf die verschiedenen Arten angeschaut. Und da wurde halt unter anderem gesagt, dass bei 88% der untersuchten Arten negative Auswirkungen durch den Kontakt mit Plastik festgestellt wurden. Also Tiere können sich darin verheddern, können sich dann nicht mehr bewegen, können Nahrung nicht mehr aufnehmen, können nicht mehr schwimmen. Es kann in den Mägen liegen, zu einem Völlegefühl führen, ne, dass die Tiere dann wirklich verhungern mit vollen Kunststoffmägen. In einigen Kunststoffen sind auch viele Weichmacher. Das kann dann auch zu Problemen mit Blick auf Fortpflanzung führen. Da gibt es dann auch verschiedene Krankheiten, die nicht so ganz offensichtlich sind. Ja, und man kann sich dem halt einfach nicht entziehen. Also die Tiere können sich dem natürlich auch nicht entziehen. Sie nehmen es dann auch auf mit der Nahrung, mit dem Plankton zum Beispiel. Es reichert sich in der Nahrungskette an und hat dann halt genau diese Effekte.
Sie sagen, Einwegplastik ersetzen mit anderen Materialien, das kann nicht die Lösung sein. Warum?
Es bringt überhaupt nichts, Einwegmaterialien aus Kunststoff durch andere Einwegmaterialien, Klammer auf, die wir nicht brauchen, manche brauchen wir, zu ersetzen. Zum Beispiel, das haben wir im To-Go-Bereich, sehen wir das ganz, ganz häufig, statt Einwegbecher mit Kaffee kriegt man dann einen Papierbecher, der auch noch einen Kunststofflining hat, aber das nur am Rande, aus Pappe. Und auch das sind Rohstoffe, auch das sind Primärmaterialien, das sind Hölzer, die wir eigentlich für unsere Häuser brauchen, die wir für andere langlebigere Materialien brauchen, ne? Und das heißt, dass die Antwort ist dann nicht so einfach. Und in vielen Bereichen werden wir weiter Kunststoff brauchen. Und das ist absolut essentiell und sinnvoll. Wir müssen es nur im Kreislauf führen.
Was würden Sie denn sagen, was sind dann die richtigen Stellschrauben gegen eine weitere Plastikverschmutzung der Meere?
International haben wir gerade, ich glaube, den wichtigsten Prozess seit Jahrzehnten, wenn man in diesem Ressourcenbereich bleibt. Das ist der UN-Vertrag für ein globales Abkommen gegen den Eintrag von Plastikmüll in die Meere. UN Plastics Treaty wird er auf Englisch ein bisschen kürzer genannt. Und da geht es wirklich darum, entlang des gesamten Lebenszykluses von Kunststoffen zu schauen, wo kann man reduzieren? Welches Designprinzipien braucht man, um sie im Kreislauf zu halten? Abfallmanagementsysteme aufbauen. All darum geht es, und das sind wirklich alle UN-Staaten, die daran verhandeln. Und die finale Verhandlungsrunde ist jetzt im August in Genf. Und da gilt es wirklich, sehr viel Druck aufzubauen, hinzuschauen und wirklich zu gucken, dass nicht ein paar ölproduzierende Länder da den gesamten Prozess blockieren, sondern dass wirklich die große Mehrheit der progressiven Staaten da sich für etwas einsetzt, weil das wäre wirklich grandios. Wenn die Welt sich einigt, dieses Problem ganzheitlich anzugehen, sind wir so einen Riesenschritt weiter, und das wird so viel mehr erreichen, als einzelne Länder einzeln machen können. Und national, und was wir für uns selber auch machen können, ist wirklich jedes Mal zu schauen, brauche ich das wirklich? Brauche ich diese Verpackung jetzt wirklich? Kann ich mich nicht einfach ins Café setzen? Kann ich nicht einfach meinen Becher von zu Hause mitnehmen? Dann ist, glaube ich, ein mir super wichtiger Aspekt ist, neugierig bleiben und auch neue Systeme ausprobieren. Und ich glaube, dieser Mut, den brauchen wir jetzt.
Was würden Sie sagen, wer muss da genau mutig sein?
Das muss die Regierung sein, die muss diese Vorgaben machen, die muss Gelder auch investieren in Infrastrukturen, die wir brauchen, wie zum Beispiel Spülinfrastruktur, die im Mehrwegbereich unheimlich wichtig ist, in die es sich aber auch nur lohnt zu investieren, wenn man die Planungssicherheit hat. Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Wenn sich die Gesetzgebung ständig ändert, wenn nicht klar ist, in welche Richtung es sich bewegt, dann wird nicht investiert. Die Politik muss da einfach Mut zeigen, vorangehen, aber gemeinsam mit den Unternehmen, muss abfragen, was braucht ihr denn, damit es funktioniert? Und die Konsumentinnen und Konsumenten müssen den Mut mitbringen, neue Lösungen auszuprobieren.
Einschätzungen von Laura Griestorp, Referentin beim WWF und Expertin für Verpackungen und Kreislaufwirtschaft. Vielen Dank fürs Gespräch. Mut für innovative Lösungen gegen Plastik. Den gibt es auch in Brel, einem Ort zwischen Paris und Amiens. 25.000 Tonnen Plastik kommen in Frankreich durch Zigarettenstummel zusammen. Deren Filter besteht nämlich aus Kunststoff und ist noch dazu voller giftiger Stoffe. Weggeschnippt werden die Kippen, so ein richtiges Problem für die Umwelt. Ein Startup will dem jetzt einen Riegel vorschieben und recycelt die Zigarettenstummel unter anderem zu Daunenjacken. Caroline Diller hat sich angeschaut, wie das funktioniert.
Sie sind gelb, giftig und gefährlicher Müll. Julien Pack beobachtet den Fluss aus Kippenstummeln, die auf dem Fließband entlangrollen. Er ist der Gründer von Xiaomigo, ein Startup, das aus Zigaretten neue Rohstoffe macht. An dieser ersten Station trennen wir die Zigarettenstummel von unerwünschten Resten. Papierschnipsel, Plastikreste. Wir holen alles raus, was nicht Zigarette ist. Auch Tabakreste, denn auch im Stummel bleibt ein bisschen Tabak, der nicht geraucht wurde. Uns geht es um die Filter, die wir später als Isoliermaterial nutzen und im nächsten Schritt entgiften. 25.000 Tonnen Zigarettenstummel werden pro Jahr in Frankreich weggeworfen. Ein einziger davon kann bis zu 500 Liter Wasser vergiften. Die Idee, den giftigen Müll zu nutzen, hatte Julien vor rund 5 Jahren. Als Student. Am Anfang ging es mir einfach um das Recycling der Fasern, die Dämmstoffen ähneln. Während der Arbeit am Projekt wurde mir klar, wie giftig die Stoffe im Inneren sind. Da kam mir die Idee zur Entgiftung. Heute hat Julien rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sein Unternehmen sammelt landesweit in Kommunen und bei Firmen Zigarettenstummel ein, um sie dann zu entgiften und zu recyceln. Julien und seine Kollegen nutzen dafür ein spezielles Verfahren. Ohne Wasser und ohne giftige Lösungsmittel, sondern mit sogenanntem überkritischen CO2. Durch Wärme und Druck wird das CO2 in einen Zustand zwischen Gas und Flüssigkeit gebracht. So werde das CO2 zu einer Art Schadstoffmagnet, erklärt Amélie Welter. Sie ist Projektingenieurin bei Xiaomigo. Das CO2 durchdringt die Zigarettenstummel und bindet dabei die giftigen Substanzen in den Fasern. Danach trennen wir diese Substanzen wieder vom CO2 und die Schadstoffe landen hier im Becher. Dadurch lösen sich die rund 4000 giftigen Substanzen aus den Zigarettenfiltern. Die Maschine spuckt sie als dickflüssige, braune Masse aus. Es ist das erste Verfahren, das die Kippen umweltschonend aufbereitet. Nach rund einer Stunde holt Amelie rund 150.000 Zigarettenstummel aus der Maschine, gepresst zu einem riesigen Zylinder. Übrig bleiben saubere Fasern statt giftigem Müll.
La fibre ici.
Diese Fasern hier, das ist reines Zelluloseacetat, das man zur Isolierung von Häusern nutzen kann. Wir machen daraus Futter für Jacken und sogar Laptoptaschen. Die Kippen werden zu einem sauberen, geruchsneutralen Material. Aus den Kippen wird am Ende Couture, oder genauer Isoliermaterial für Daunenjacken.
Sympa Design. Ouais, c'est agréable.
Die Jacken kosten zwischen 150 und 180 Euro. Der Verkauf bringt aber weniger ein, als die Entgiftung der Zigaretten kostet. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Service für Unternehmen und Kommunen, die Zigaretten einzusammeln und aufzubereiten. Das ist gut für die Umwelt, aber es funktioniert auch, weil Menschen rauchen. Unternehmensgründer Julien ist sich dessen bewusst. Das ist ein echtes Dilemma. Es gibt das Problem für die Gesundheit und das für die Umwelt. Ich hatte immer eine Leidenschaft für Innovation und Umwelt. Deshalb versuche ich, meine Expertise auf dieser Ebene einzubringen, um wenigstens eine Lösung für die Umweltproblematik zu finden. Julien will in Frankreich bald 300 Tonnen Zigarettenkippen pro Jahr recyceln. Und wenn möglich, auch in anderen Ländern aktiv werden, zum Beispiel in Deutschland.
Ein gutes Beispiel, wie Kreislaufwirtschaft neu gedacht werden kann. Und diesen Kreislaufgedanken, den braucht es einfach in noch mehr Branchen. Wie wäre es zum Beispiel mit zirkulärem Bauen? Das könnte ja auch der neuen Bundesregierung dabei helfen, ihre Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Aber noch stehen diesem Ansatz einige veraltete Gesetze und Normen im Weg, die verhindern, dass Baustoffe im Kreislauf gehalten werden können. Kerstin Preetz aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat sich's angeschaut.
Was kann ein Senfglas über die Zukunft des Bauens verraten? Ziemlich viel.
Ein Senfglas, was ich erneut mit Senf fülle, wird wiederverwendet. Ein Senfglas, was ich zu Hause als Trinkglas verwende, wird weiterverwendet. Und ein Senfglas, was eingeschmolzen wird und anschließend zu einem Glas für Salatgürkchen wird, das wird recycelt.
Professor Dr. Philipp Dietsch forscht am Karlsruher Institut für Technologie zum Thema zirkuläres Bauen. Noch wird aber vor allem abgerissen und entsorgt. Natürlich gibt es ein Baustoffrecycling, das aber oft ein Downcycling ist. Und bildlich, das Senfglas wieder als Senfglas zu nehmen oder wenigstens als Trinkglas umzunutzen, ist heute noch nicht gängig, könnte Bauen aber nachhaltiger machen. Denn der aktuelle Rohstoffhunger ist enorm. Rund 50% aller weltweit geförderten Ressourcen landen im Bausektor. Zirkuläres Bauen beginnt also beim Bestandserhalt, sagt Architekt Jörg Finkbeiner vom Büro Partner und Partner.
In Deutschland, in Nordeuropa sind die Städte weitestgehend gebaut. Wir können sagen, wir haben unsere Ressourcen in den letzten 100 Jahren verbraucht. Andere Regionen in der Welt haben das noch nicht getan. Die brauchen auch diese primären Baustoffe, um ihre Städte überhaupt erstmal zu bauen. Wir haben einen großen Gebäudebestand und ich würde es mal sagen, zirkuläres Bauen geht eigentlich erstmal damit los, dass man versucht, den Bestand zu erhalten.
Dass der Gebäudeabriss in Deutschland trotzdem so populär ist, liegt daran, dass überholte Normen und Gesetze die Wiederverwendung von Bauteilen erschweren.
Wir kommen aus einer Zeit der vermeintlichen unendlichen Verfügbarkeit von Ressourcen. Unser Baurecht, Produktrecht, Vergaberecht, alles ist im Prinzip auf eine lineare Bauwirtschaft ausgerichtet und hatte nie im Blick, dass man Baustoffe im Idealfall mehrfach verwenden kann.
Eine Mehrfachverwendung ist darum auch in Sachen Gewährleistung nicht unproblematisch.
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir bauen eine Brandschutztür ein und die erfüllt dann im Prinzip alle Gewährleistungen, die so eine Brandschutztür mitbringen muss. Wenn man die nach einem halben Jahr wieder ausbaut und an einer anderen Stelle wieder einbaut, hat die keine Zulassung mehr als Brandschutztür. Dann wird aus dieser Tür in dem Moment, wo sie ausgebaut wird, eine Stahltür. und die Brandschutzklassifizierung erfüllt die nicht mehr. Und es ist natürlich absurd.
Besonders drastisch ist es bei tragenden Bauteilen, für die natürlich zu Recht sehr hohe Sicherheitsstandards gelten. Ihre Tragfähigkeit muss für jeden Einzelfall aufwendig geprüft und zertifiziert werden. Dabei war es in der Vergangenheit durchaus üblich, Häuser zu zerlegen und manche Teile anderswo wieder einzubauen, sagt Philipp Dietsch.
Denken Sie an die alten Fachwerkgebäude früher. Diese Holzverbindungen waren gesteckte Verbindungen. Die konnte ich ohne Probleme wieder auseinandernehmen. Und viele Bauteile in einem Fachwerkhaus waren früher in einem anderen Haus untergebracht. Also gilt es meines Erachtens auch zu lernen, was unsere Vorfahren schon mal gemacht haben und was wir vielleicht über die Entwicklung industrieller Baumethoden auch verloren haben.
Zirkuläres Bauen zielt ab auf Flexibilität und Demontierbarkeit. Philipp Dietsch hat sich mit diesem Prinzip schon in ganz jungen Jahren vertraut gemacht.
Ich habe früher als Kind mit Märklin-Baukästen gespielt. Und bei diesen Baukästen konnte ich etwas bauen und ich konnte es auch wieder zurückbauen, in den Baukasten hineinlegen und am nächsten Tag etwas Neues bauen. Demgegenüber gibt es den Modellbau. Dort entnimmt man sich Bauteile meistens aus Plastik und klebt diese zusammen und danach habe ich ein Flugzeug, ein Schiff oder ein Auto. Aber das werde ich nie wieder auseinandernehmen können. Und mit Blick auf das Bauwesen müssen wir den Märklin-Baukasten mehr denken.
Statt für die Ewigkeit zu verkleben oder zu vergießen, geht es beim zirkulären Bauen darum, zu schrauben, zu schichten, zu stapeln. So kann bei Nutzungsende alles rückgebaut und mühelos getrennt werden, um anderswo ein zweites Leben zu bekommen. Und damit kennen wir uns ja eigentlich gut aus.
Es ist völlig normal, dass ich Flaschen, die ich verwende, nach der Verwendung wieder in den Markt zurückbringe und diese erneut gefüllt, also wiederverwendet werden. Es ist aber auch noch gesellschaftlich akzeptiert, dass ich ein Gebäude nach seiner Nutzung abreiße und wegschmeiße. Obwohl wir wissen, dass wir damit eine riesige Menge an Ressourcen verbrauchen, 50% der weltweiten Ressourcen. Und ich denke, wir sollten daran arbeiten, dies zu ändern.
Zirkuläres Bauen steht heutzutage noch ziemlich am Anfang. Und viele scheuen das Experiment und setzen auf konventionelle Lösungen. Doch die Verknappung der Ressourcen lässt die Baukosten weiter ansteigen, was die Kreislaufwirtschaft wieder ins Spiel bringen wird, meint Jörg Finkbeiner.
Perspektivisch wird es einfach so sein, dass es keine Frage mehr ist, ob das teurer ist oder nicht, denn wir tun gut daran, mit unseren Ressourcen, die wir hier haben, sorgsam umzugehen und in den stofflichen Kreisläufen zu halten. Und es ist zirkuläres Bauen. Das ist am Ende gar nicht mehr so eine ökologische Frage, sondern einfach eine ganz nackte wirtschaftliche.
In jedem abgerissenen Haus steckt ein gewaltiger Materialwert. Um zu wissen, wo welche Ressourcen schlummern, braucht es Materialpässe und Gebäudedatenbanken, auf die unsere Enkel und Urenkel zugreifen können. Gebäude sind die Materiallager der Zukunft. Und dazu bedarf es neuer Regeln, neuer Routinen und einem Umdenken in der Baukultur.
Nachhaltig bauen ist also das eine, ein bestehendes Gebäude wieder aufzuhübschen. Das geht aber auch und spart auch einiges an Ressourcen, wenn wir nachhaltig renovieren, etwa mit weniger Chemie. Das ist gut für die Umwelt und auch vor allem gut für uns selbst. Katharina Wilhelm hat sich bei den Profis aus den Baumärkten mal umgehört, wie es geht. Welche Farben sind denn nachhaltig?
Ja, das sind vor allem Farben auf einer natürlichen Basis, zum Beispiel Kalkfarben oder auch Lehmfarben. Der Vorteil ist dabei nicht nur, dass sie weniger Chemikalien enthalten und mehr natürliche Rohstoffe und damit besser für die Umwelt sind, sondern diese Naturfarben, die sind auch besser für Allergiker geeignet und sollen laut Experten auch für ein angenehmeres Raumklima sorgen. Was das genau heißt? Lehmfarben sind sehr durchlässig, nehmen zum Beispiel besser Feuchtigkeit auf und geben sie dann auch gleichmäßig wieder ab. Und das Tolle ist, das soll auch Schimmel in der Wohnung vermeiden können.
Kann man denn da einfach so auf naturbelassene Farben umsteigen oder muss ich da was Bestimmtes beachten?
Bei Lehmfarben ist es wohl sehr einfach. Man kann sie in der Regel auf Wände unkompliziert auftragen. Bei manchen Untergründen braucht man noch eine extra Grundierung. Da muss man tatsächlich einfach mal im Fachmarkt nachfragen. Kalkfarben, da muss man meistens etwas vorarbeiten. Und sie haben noch einen Nachteil, sie können nämlich abfärben. Wie so ein Stück Kreide muss man sich das vorstellen. Da muss man dann eben einfach einschätzen, ob das in einem trubeligen Kinder- oder Wohnzimmer wirklich sinnvoll ist. Hersteller sind übrigens nicht verpflichtet, die kompletten Inhaltsstoffe auf ihre Packungen draufzuschreiben. Einige machen das und wenn man eben wirklich informiert sein möchte, dann sollte man vielleicht wirklich nur zu Farben greifen, auf denen dann eben alle Inhaltsstoffe auch draufstehen.
Muss es denn Farbe sein oder gibt es auch nachhaltige Tapete?
Es gibt Tapeten, die aus Recycling Recyclingpapier hergestellt wurden. Und wer gern Blümchen oder Vögelchen an den Wänden haben will, der kann zum Beispiel auch darauf achten, dass die Druckfarben auf Wasserbasis sind, also wenig Chemie enthalten. Tapeten, die liegen aber gar nicht so sehr im Trend, wurde mir immer wieder gesagt, sondern die werden eher oft abgeschabt, um dann drüber zu streichen. Und auch da kann man auf Nachhaltigkeit achten, und zwar sie umweltgerecht zu entsorgen. Da ist es wichtig, dass die Tapeten wegen des Kleisters, der an ihnen haftet, nicht ins Altpapier kommen, sondern in den Restmüll.
Einschätzungen von Katharina Wilhelm. Auf die richtige Entsorgung kommt es zum Beispiel auch bei alten Elektrogeräten an. Jedes Jahr produzieren wir ganze Berge aus ausrangierten Smartphones, alten Staubsaugern oder Laptops. Nicht mal ein Viertel davon wird richtig gesammelt und recycelt. Und wie wir das in Zukunft ändern könnten, darüber hat meine Kollegin Katha Jansen in der Sendung Klimazeit gesprochen. Mit Professor Daniel Goldmann. Er ist Experte für Recycling und Rohstoffe an der TU Clausthal.
Hallo Herr Goldmann. Warum ist das Thema Elektroschrott so dringend? Was macht für Sie die Brisanz aus?
Ja, zum einen sind Elektrogeräte die größte Senke für Rohstoffe, vor allem für kritische Rohstoffe überhaupt. Gewaltige Mengen an Rohstoffen müssen abgebaut werden, um Elektrogeräte zu produzieren. Auf der anderen Seite sind natürlich Altgeräte dann auch die größte Quelle für Sekundärrohstoffe. Und gerade vor dem Hintergrund der Kritikalität dieser Rohstoffe ist es eminent wichtig, das Recycling voranzubringen.
Und gleichzeitig sind wir bislang, was die Recyclingquote anbelangt, nicht besonders gut, jede Menge zu tun. Was wären für Sie so die dringendsten Schritte?
Die dringendsten Punkte sind sicherlich zunächst mal die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin, dass die Elektroaltgeräte in den entsprechenden Anlagen landen, die entweder die Reparatur, das Refurbishment oder das Recycling betreiben. Das heißt, die Sammlung von Geräten ist derzeit unzureichend. Hier wird sich einiges tun müssen, sowohl im Hinblick auf die Aktivierung der Bevölkerung als auch und entsprechend die Kommunikation, als auch im Hinblick auf einige rechtliche Rahmenbedingungen, die angepasst werden müssten.
Wenn wir über das Refurbishment, also über die Wiedernutzbarmachung sprechen, da sagen Sie, das bringt uns vor allem was, wenn wir echtes Refurbishment betreiben. Was heißt das konkret?
Ja, das ist richtig. Also ist ja einiges möglich, um Geräte auch wieder, ich sag mal, auf den Stand zu bringen, auf dem sie mal waren. Aber steht halt ein Problem im Raum, wenn ich Geräte so updaten will, dass auch neue Software darauf läuft. Das heißt, dann muss ich im Endeffekt die nächste Funktionalitätsstufe erreichen. Und dann habe ich ein kleines Problem, wenn ich ein mittelgroßer Betrieb bin, in dem Moment, wo ich nicht nur das Gerät in den Urzustand zurückversetze, sondern aufrüste, dann bin ich plötzlich Produzent. Und dann habe ich das Thema Produzentenverantwortung am Hals. Da muss ich gegebenenfalls auch rechtlich nochmal was ändern.
Wie gut sind wir denn aktuell beim Recycling und wie viel Potenzial liegt da vielleicht auch noch drin?
Ja, das Potenzial ist riesig. Wir haben einige wirklich sehr gute Anlagen, die in Deutschland aktiv sind im Recycling, sowohl vorne im Bereich der Aufbereitung von Elektroaltgeräten als auch letztendlich in den Hüttenwerken, die dann entsprechend diese Werkstoffe wieder daraus machen. Aber natürlich ist klar, der deutlich wachsende Anteil an Elektrogeräten bedeutet auch, wir können da immer mehr Rohstoffpotenziale gewinnen. Und zurzeit mit den modernsten Verfahren sind wir in der Lage, bis zu 20, 25 chemische Elemente zurückzugewinnen. Moderne Elektroaltgeräte enthalten aber zum Teil weit über 50 chemische Elemente. Und da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, um auch die zurückzuholen.
Warum ist es bislang so schwer, auf bessere Recyclingquoten zu kommen? Warum landen die Elektroaltgeräte nicht da, wo man mit ihnen was anfangen kann?
Ja, das ist zum einen immer noch ein gewisser Grad an Unwissenheit. Also ist es wirklich wichtig für jeden Nutzer. Elektroaltgeräte bis zu einer bestimmten Größe können Sie kostenlos bei jedem Unternehmen, bei jedem Handelsbetrieb abgeben, der Elektrogeräte verkauft. Sie können es bei jeder Sammelstelle der öffentlich-rechtlichen Körperschaften alles kostenlos abgeben. Trotzdem landen immer noch relativ große Mengen an Elektroaltgeräten im Restmüll.
Die ganze Ausgabe Klimazeit gibt es in der ARD-Mediathek oder auf YouTube unter dem Stichwort Klimazeit Elektroschrott. Klicken Sie sich doch gerne mal rein und ich wünsche Ihnen schon mal viel Spaß dabei. Damit endet unsere Ausgabe Global, das Umweltmagazin für heute. Mein Name ist Nadine Gode. Tschüss und bis zum nächsten Mal.